Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Veronika Königer und Alexander Wittlings. Es ist der 25. Mai 2025. Zwei Polizisten werden wegen eines Suizidverdachts zu einer Wohnung in Trier-Süd gerufen. Doch als die Polizisten an der Wohnung ankommen, hören sie Hilferufe aus der Wohnung. Als die Beamten mit gezogenen Waffen in die Wohnung eindringen, finden sie eine lebensgefährlich verletzte Frau, deren Körper mit Schnittwunden übersät ist.
Noch während die um den Tod ringende Frau vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wird, schafft sie es kurz, das Bewusstsein zurückzuerlangen. Sie nennt der Polizei den Namen des Täters, bevor sie in ein künstliches Koma gelegt wird. Was sich an dem Tag in der Wohnung in Trier-Süd abgespielt hat, wer hinter der Tat steckt und wie es dazu kam, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Christian Krämer. Hallo.
Hallo zusammen.
Christian, du warst ja erst kürzlich im Prozess um diesen versuchten Femizid. Wir haben es eben schon kurz angerissen. Warum war die Polizei an dem Abend in Trier-Süd?
Nicht, weil sie von einem Gewaltdelikt an einer Frau ausging. Es ging eigentlich davon aus, dass der damalige Lebensgefährte der Frau mehrere Nachrichten und Stories über WhatsApp abgesetzt hat. Ja, aus diesen Nachrichten haben einige seiner Freunde gefolgert, dass er sich etwas antun könnte, also sich selbst töten könnte. Da hieß es unter anderem auf Englisch, der Mann war US-Amerikaner, ich habe einen guten Kampf gefochten, ich habe den Kurs abgeschlossen, ich habe den Glauben bewahrt. Und ein anderes Zitat aus den Nachrichten ist, Herr, ich komme nach Hause, ich werde auferstehen und zu meinem Vater zurückkehren. Damit zitiert die Nachricht indirekt aus der Bibel eine Andeutung, dass jemand sterben wird. Ja. Und weiter hat er auch geschrieben, ich entschuldige mich bei allen, die für mich gebetet haben. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich werde euch auf der anderen Seite sehen. Das alles sind ja eindeutige Hinweise auf einen möglichen Suizid. Und diese Hinweise hat dann auch ein Freund des Mannes so ernst genommen, dass er die Polizei informiert hat. Deswegen sind die Beamten eigentlich zu der Adresse ausgerückt.
Ja, und was für eine Szene hat die Beamten dann vor Ort erwartet?
Ja, die haben leise Hilferufe gehört aus der Wohnung. Deshalb sind sie eingedrungen, obwohl niemand geöffnet hat eigentlich. Das dürfen ja dann, wenn Gefahr in Verzug ist. Und die sind dann sehr vorsichtig, also das zeigte ein Video, das mit einer Bodycam aufgezeichnet wurde, beziehungsweise es gab zwei Videos sogar von Bodycams, die auch in der Gerichtsverhandlung gezeigt wurden. Die sind dann vorsichtig eingedrungen und haben Zimmer für Zimmer eigentlich abgesucht. Und da war ein langer Flur, ist eine Altbauwohnung gewesen und die ersten Zimmer waren leer. In der Küche, dem Wohnzimmer, war auch nichts Außergewöhnliches zu sehen auf diesen Aufnahmen. Auch nicht im Gästezimmer. Erst im letzten Zimmer, ich glaube es war auf der rechten Seite, das war das Schlafzimmer der Frau, haben die Beamten dann die schwer verletzte, damals 27-jährige Frau gefunden. Ja. Die lag da neben dem Bett, neben ihr waren Kissen, das voller Blut war und die Frau war kaum ansprechbar.
Und wie schlimm verletzt war die Frau?
Das wurde aus einem medizinischen Gutachten klar, das vor Gericht eine Expertin auch vorgetragen hat. Lebensgefährlich waren die Folgen einer Würgeverletzung, die die Frau hatte. Also der Mann hat die stark gewürgt und dadurch hat die Frau in der Folge ein Lungenödem erlitten. Das heißt, dass sich Flüssigkeit im Lungengewebe ansammelt und dadurch kann man einfach sterben, weil dann die Lunge nicht mehr richtig funktioniert. Sie hatte aber nicht nur diese Verletzungen, sondern auch Schnittverletzungen, deswegen auch das Blut am Hals, am Körper und an den Unterarmen. Aber die hätten laut der Sachverständigen nicht zum Tod der Frau geführt. Selbst die eine Stichverletzung, da wurde mit einem Messer auch die Bauchwand durchdrungen, soll laut der Rechtsmedizinerin nicht lebensgefährlich gewesen sein. Trotzdem war die Frau ja wegen der Lungenverletzung in Lebensgefahr. Als die Beamten eintrafen, die haben dann auch erste Maßnahmen vor Ort ergriffen und die musste dann auch später im Krankenhaus notoperiert werden, noch die Frau. Und das Leben der Frau hing sozusagen am seidenen Faden, weil der Mann sie gewürgt hatte, bevor er sie mit einem Messer dann noch angegriffen hat. Und von der Messerattacke hat die Frau eigentlich gar nichts mehr mitbekommen, weil die bewusstlos war durch das harte Würgen zu diesem Zeitpunkt, ja.
Sie hat es aber ja dann noch geschafft, den Namen ihres Ex-Freunds den Polizisten zu sagen und deswegen fiel der Verdacht dann sofort auf ihn. Wie konnte der Mann denn dann noch geschnappt werden?
Ja, die Polizei hat ziemlich schnell geahnt, dass er ins Ausland geflüchtet sein könnte. Das war ja auch ein Amerikaner, kein Deutscher, deswegen. Und die automatischen Nummernschildaufzeichnungen auf den belgischen und niederländischen Autobahnen hat die Beamten dann auf die Spur in die Niederlande gebracht. Und dort wurde er dann auch ein paar Tage nach der Tat festgenommen. Widerstand hat er dabei nicht geleistet. Er saß dann auch erst in Niederlande in Auslieferungshaft in einem Gefängnis. Danach ging diese Haft in Deutschland nahtlos in die Untersuchungshaft weiter. Ja.
Und wie genau kam es zu der Tat? Wie beschreibt das Opfer diesen Abend?
Ja, vor Gericht wurde ja auch viel über die Beziehungen nachgefragt und so. Aber ich beschreibe jetzt einfach mal das, was zu diesem Tagesablauf bekannt ist. Das Opfer war tagsüber in der Stadt unterwegs. Am frühen Abend kam sie dann nach Hause. Der Angeklagte, von dem hatte sie sich eine Woche zuvor getrennt, lebte da noch in der gemeinsamen Wohnung. Die hatten da irgendwie so einen Deal, dass er dort bleiben darf, bis er eine neue Wohnung gefunden hatte. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er keine neue Wohnung gefunden und lebte noch in einem anderen Zimmer. Ne. Tagsüber hat der Mann sie dann auch noch per Nachricht angeschrieben, gefragt, ob sie seine Wäsche waschen könnte. Also wirklich absolute Alltagsnachricht, eigentlich in so einer Art WG, die es ja dann war. Und am Abend hat er dann laut dem Opfer vorm Laptop gesessen im Wohnzimmer und irgendeine Anwaltsserie gestreamt. Und insgesamt soll der Mann aber in der Zeit, nachdem sie Schluss gemacht hat, sehr niedergeschlagen gewesen sein. Und in den Tagen vor der Tat soll er auch noch ein Gespräch mit der Mutter des Opfers darüber geführt haben, wie er die Frau zurückgewinnen könnte und sowas. Am Tattag selbst hat er der Frau auch noch einen Brief überreicht. Das ist ein recht langer Brief, der auch vorgelesen wurde. Darin entschuldigt er sich für die Vorfälle in der Beziehung. Also es gab vorher schon mal so ein paar negative Vorfälle. Ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Und nimmt auch Verantwortung dafür auf sich. Abends, als die Frau dann nach Hause kommt, wollte sie ihre Tasche packen. Sie wollte bei einem anderen Mann übernachten, mit dem sie nach der Tat, also zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber dann später auch eine Zeit lang zusammen war. Und noch während sie die Tasche packte, kam dann der Ex-Freund auf sie zu. Und vor Gericht hat die Frau auch gesagt, dass sie da zu diesem Zeitpunkt erst den Eindruck gehabt hätte, dass er nur ein Gespräch führen wollte, ne? Und dass das gar nicht so eine aggressive Situation zuerst war. Aber zu diesem Gespräch kommt es nie. Sie hat dann erzählt, dass er von einer auf die andere Sekunde dann plötzlich die Hand um ihren Hals gelegt hätte und zugedrückt hätte. Und danach schwinden die Erinnerungen der Frau. Die nächste Sache, an die sie sich erinnern konnte, war, dass sie am Boden lag und plötzlich Einsatzkräfte um sie herumstehen. Und ja, wie vorhin schon gesagt, von den Messerschnitten und dem Stich hat sie gar nichts mitbekommen zu diesem Zeitpunkt. Das erfährt sie dann erst später im Krankenhaus, dass sie auch noch anderweitig verletzt wurde.
Du hast es ja gerade schon angesprochen. Was kam denn während des Prozesses zu der Beziehung der beiden noch so raus?
Ja, also kennengelernt haben die sich schon 2023 in einem Club. Sie war Gast, er Security. Dann sind sie relativ schnell zusammengekommen und schließlich auch in der Wohnung der Frau zusammengezogen. Der Mann habe ihr den Eindruck vermittelt, dass er ihr das geben könne, was sie von einer Beziehung erwarte, hat sie vor Gericht gesagt. Da waren auch schon Kinder und Heirat ziemlich schnell ein Thema bei den beiden. Also die wollten direkt Nägel mit Köpfen machen, offenbar. Aber vor allem im ersten Jahr hat sich dann schon herausgestellt, dass das doch nicht ganz so toll läuft. Da gab es schon mehrfach Streitigkeiten. Und die Frau hat auch erzählt, dass ihr Mann öfter mal richtig aggressiv geworden ist und viermal wird er auch übergriffig dann in der ersten Zeit der Beziehung. Und vor Gericht hat die Frau zum Beispiel geschildert, wie er ihr eine Kopfnuss versetzt hat und davon, dass er ihre Handgelenke brutal festgehalten hat bei einem zweiten Vorfall. Beim dritten Mal hat er sie aufs Bett geschubst aus dem Nichts bei einem Streit. Und beim vierten Mal, ja, das ist jetzt ein Zitat, habe er sie an die Wand geheftet, also auch irgendwie so an die Wand gedrückt, dass sie sich nicht bewegen konnte. Die Frau hat danach reagiert, hat auch mit ihren Eltern ein Gespräch über diese Gewaltvorfälle geführt und die Eltern haben dann für sie auch nochmal sich den damaligen Freund vorgeknöpft und der ist dann auch ruhiger geworden. Da kam es dann im zweiten Jahr der Beziehung nicht mehr zu solchen gewalttätigen Vorfällen. Bis kurz vor der Tat, also ein oder zwei Monate vor der Tat. Aber da richtet der Mann nicht die Gewalt gegen seine Lebensgefährtin, sondern gegen sich selbst. Die Frau hat vor Gericht geschildert, dass er seinen eigenen Kopf auf den Boden geschlagen habe, wegen irgendwelchem Frust und irgendwelchem Streit, der da entstanden sein soll. Und das war letztlich auch der Anlass dafür, dass die beiden sich getrennt haben, beziehungsweise dass die Frau sich von dem Mann trennen wollte. Er wollte ja eigentlich mit ihr zusammenbleiben.
Der 44-Jährige ist ja auch vorher schon vorbestraft gewesen. Weshalb?
Ja, das hat mehrere Themen gab es da. Also der hatte ich ja schon erwähnt, er war Amerikaner. 2011 ist er unehrenhaft aus der Army entlassen worden. Der Vorwurf war, dass er unter anderem eine jüngere Soldatin belästigt haben soll und auch zu anderen Soldatinnen sexuelle Beziehungen geführt haben soll. Und das ist ja, ich sag mal, als Vorgesetzter sollte man keine Untergebenen sexuell belästigen. Das ist ja auch in Deutschland strafbar. In Deutschland ist er aber auch vorbestraft. Das Amtsgericht Bitburg hat ihn zu einer Geldstrafe verurteilt von 160 Tagessätzen. Das ist schon eine sehr hohe Geldstrafe, weil ab 90 Tagessätzen ist das quasi analog wie eine Gefängnisstrafe. Da taucht das auch im Bundeszentralregister als richtige Vorstrafe auf. Also das ist schon eine Auswirkung. Also wegen Körperverletzung in zwei Fällen, einmal in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und in Tateinheit mit Nötigung. Das Interessante an diesem Urteil ist, dass der Hintergrund wirklich dem aktuellen Fall sehr ähnelt. Das Opfer war ebenfalls eine Frau, seine damalige Lebensgefährtin. Und 2013 hat er laut dem Urteil sie geschlagen und in der gemeinsamen Wohnung eingeschlossen. 2017 soll er nach einer Party Sex mit der Frau oder wollte er mit der Frau Sex haben. Und als sie das abgelehnt hat, soll er ihr die Kleider vom Leib gerissen haben. Und um seine Macht zu demonstrieren, soll er sie auch mit beiden Händen festgehalten und so getan haben, als wolle er sie vergewaltigen. Danach hat er laut dem Urteil gesagt, wenn er sie habe vergewaltigen wollen, hätte er das getan. Aber er habe nur gewollt, dass er sich so fühle wie er. Und ja, die Richterin in dem aktuellen Fall, das war Theresa Hart, hat diese Sache auch detailgetreu in der Verhandlung verlesen. Dann. Beim dritten Vorfall mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin hat er die Frau auch mit zwei Küchenmessern bedroht, was ja auch nochmal Parallelen zu dem aktuellen Fall aufweist und ja, die soll auch vorher Schluss mit ihm gemacht haben und hat aber irgendwie was geahnt, dass da was schieflaufen könnte, als sie sich nochmal mit ihm getroffen hatte. Ich weiß den Anlass nicht mehr genau, da gab es irgendeinen Anlass. Ich glaube, auch irgendeine Haushaltstätigkeit in der Wohnung von ihm war das, glaube ich sogar. Und da hat sie aber ein Notfallsystem auf ihrem Handy installiert gehabt, wo die dann schnell genug Hilfe rufen konnte und dann kam Hilfe, bevor was Schlimmeres passiert ist in dem Fall.
Wusste das Opfer denn von diesen Vorstrafen oder von diesen Geschichten?
Mit der Armee, das wusste sie, das wurde auch thematisiert in der Verhandlung, aber sie wusste die Details nicht genau. Da hieß es immer, er habe in Afghanistan irgendwie seinen Posten am Tor nicht gehalten oder so. Also der war Militärpolizist, der hat da nie zugegeben, wirklich, dass es da auch um sexuelle Belästigung oder sowas geht. Also zumindest kam es nicht ganz so deutlich raus in dem Verfahren. Ich glaube, das Bitburger Urteil, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das wurde nicht thematisiert. Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass das irgendwie Thema war, dass die Frau davon wusste. Also kann sein, dass da mal Probleme mit Ex-Freundinnen oder Freunden Thema war. Aber das wurde im Gericht jetzt nicht größer thematisiert. Ja.
Wissen wir denn sonst noch was über den Täter?
Ja, der ist Vater von mehreren Kindern mit unterschiedlichen Frauen. Laut einem Freund war er, also der auch ausgesagt hat im Prozess, war er sehr engagiert in einer Kirchengemeinde. Der Freund hat auch vor Gericht ausgesagt, dass er immer freundlich und hilfsbereit gewesen sei. In einer Nachricht an diesen Freund hat er sein späteres Opfer aber auch als Monster bezeichnet demgegenüber, nachdem sie Schluss gemacht hatte mit ihm, ne? Und dann ist noch bekannt, es gab ein psychiatrisches Gutachten, das vor Gericht auch vorgestellt wurde. Demnach war er voll schuldfähig und diese Selbstmordabsicht hat die Psychiaterin, die da das Gutachten vorgestellt hat, auch nicht für so richtig für voll genommen, ne? Weil er auch keine Anzeichen gezeigt hat, dass er sich wirklich töten wollte oder so, ne? Außer die Ankündigung. Ne?
Der Fall landete dann ja vor Gericht, du warst auch vor Ort da. Was für einen Eindruck hattest du von dem Mann?
Ja, das ist schwierig. Also der Mann hat vor Gericht gestanden, dass er der Frau Gewalt angetan hat. Also das hat er nicht geleugnet. Er hat aber nicht gestanden, dass er sie töten wollte eigentlich. Aber ich hatte den Eindruck, dass er sich für die Tat auch geschämt hat, definitiv. Immer wenn er in den Gerichtssaal kam, also ist jetzt auch was, was man belegen kann, hat er sich so ein Blatt vors Gesicht gehalten, auch aus Angst vor Journalisten, die ihn womöglich fotografieren könnten, und er hat sein Gesicht verborgen. Teilweise hat er das auch noch getan, als die Verhandlung schon begonnen hatte. Da darf man ja auch gar nicht mehr fotografieren in Deutschland in Gerichten. Aber dann saß er auch da und hat, als die Richterin schon mit ihm geredet hat, dann noch das Blatt vors Gesicht gehalten. Ja, ansonsten hat er sich sehr ruhig verhalten im Gericht. Er hat sich auch bei dem Opfer und der Familie entschuldigen wollen. Also das Opfer wollte sowieso nicht hören und die Familie eigentlich auch nicht, die den Prozess verfolgt hat. Angenommen haben die Entschuldigung auch nicht von ihm, ne, weil das einfach zu krass war, was der Frau widerfahren ist. Ne.
Wie hast du denn generell die Stimmung in dem Prozess wahrgenommen?
Die Familie war regelmäßig vor Ort in den, ich glaube es waren 4 Verhandlungstage, und die Folgen der Tat für die Familie waren immens, also nicht nur für das Opfer selbst, sondern auch für die Angehörigen. Und das hat die Opferanwältin, das Ruth Streit Stefano Esposito, ein Name, der in Trier sehr bekannt ist als Opferanwältin, weil sie sehr oft solche Opferfamilien oder die Opfer vertritt, gerade bei Gewaltverbrechen. Das hat diese Anwältin, die hat das in ihrem Plädoyer sehr deutlich gemacht. Insofern war die Stimmung eigentlich eher eisig, weil die Familie, die wollte natürlich das härtestmögliche Urteil. Und der Angeklagte hat gesagt, er wollte die Frau nicht töten und wollte natürlich ein milderes Urteil haben.
Wie lautete denn dann die Anklage?
Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen versuchten Mordes angeklagt. Sie hat das Mordmotiv der Heimtücke als erfüllt angesehen. Und das Schwurgericht sah das nach der Beweisaufnahme und den Plädoyers genauso im Urteil. Die Kammer hat den Mann zu einer langen Haftstrafe verurteilt. 9 Jahre soll er ins Gefängnis. Ja, und rechtskräftig ist das Urteil nicht, weil der 44-Jährige Revision eingelegt hat. Da muss der Bundesgerichtshof jetzt noch drüber entscheiden, ob das standhält.
Die Ermittlungen zu dem Fall förderten ja auch einige Beweise zutage, dass der Angeklagte die Tat wohl in Teilen auch geplant oder zumindest vorbereitet hat. Was für Beweise waren das?
Darauf deuten vor allem die Auswertungen der Kripo von seinem Smartphone hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob da noch andere elektronische Geräte ausgewertet wurden. 3 Tage vor der Tat hat er zum Beispiel im Internet nach Messern gesucht, die durch, Zitat, Haut und Knochen schneiden. Also alles auf Englisch natürlich, ne? Und außerdem hat er auch nach Chloroform im Internet gesucht, also ein Betäubungsmittel. Letztlich hat er das ja nicht angewandt, aber er hat die Frau betäubt, indem er sie gewürgt hat, ne? Und dann mit Messern halt etwas gemacht.
Und wenn man sowas googelt, dann steckt ja schon ein Hintergedanke dahinter.
Davon geht die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht ist davon ausgegangen, natürlich, ne? Ist ja auch irgendwie naheliegend. Man googelt ja nicht, also es sei denn, man will ein Wildtier zerteilen oder sowas. Ja, sonst braucht man keine Messer, die durch Haut und Knochen schneiden irgendwie. Also wenn dann sowas passiert, ist der Verdacht ja schon sehr naheliegend. Ja, auch nach der Tat hat er verdächtige Dinge gegoogelt. Da hat er etwa nach Ländern gesucht, wohin er gehen kann, ohne dass er in die USA ausgeliefert wird, wenn er einen Mord in einem anderen Land begangen hat. Und ChatGPT hat er dann auch befragt, wie er mit Blut unter Fingernägeln umgehen kann und sowas. Also um Spuren zu vernichten, offensichtlich DNA-Spuren oder sowas. An einen Freund hat er auch geschrieben, dass er den Verdacht habe, dass seine Freundin jemand anderes gefunden habe, mit dem sie was anfangen will. Und außerdem hat er auch eine Spionage-App gekauft, mit der er das Opfer stalken konnte. Und auch nach dieser App hat er vorher im Internet gesucht. Also das sind alles Hinweise, dass er irgendwas vorhatte, ja.
Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt, so hilfreich KI und ChatGPT sein können. Die können natürlich auch einfach Tätern helfen, Taten zu planen und auch nachher zu verschleiern.
Die können helfen, aber letztlich ist natürlich durch die Auswertung der elektronischen Geräte, früher hat man sich das vielleicht in der Bibliothek zusammensuchen müssen, das war nicht so nachweisbar, wie wenn dein Handy ausgelesen wird nach der Tat. Ne? Also insofern ist es definitiv nicht schlau, mit dem eigenen Gerät sich auf Verbrechen vorzubereiten, sag ich mal so. Es gibt ja nicht in Krimis umsonst Burner-Phones oder sowas. Naja.
Der Angeklagte hat sich also auf die Tat vorbereitet, jedenfalls laut den Beweisen. Hat denn die Frau die Tat irgendwie kommen sehen?
Nee, gar nicht. Also sie ist wirklich davon ausgegangen, dass er sich eine neue Wohnung sucht, auszieht und die Sache erledigt ist. Also sie hatte nie den Verdacht, dass er nochmal gewalttätig ihr gegenüber werden würde. Das hat sie nicht geahnt. Und genau das ist auch der Grund, warum dieses Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt sein soll und kein versuchter Totschlag oder was sonst, gefährliche Körperverletzung wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Deswegen war er wegen versuchten Mordes angeklagt, einfach weil sie ahnungslos war und auch zu ihm in die Wohnung gegangen ist, ohne zu ahnen, dass irgendetwas passieren könnte und auch diese plötzliche Attacke auf sie nicht vorhersehen konnte.
Die Richterin sagte vor Gericht dann auch, es ist wieder einmal ein Femizid, wobei in dem Fall hat die Frau ja überlebt, also es ist eigentlich ein versuchter Femizid. Was meinte sie damit?
Ja, was Frau Hart damit meinte, sie hat sie selber auch bei der Urteilsverkündung erklärt. Da hat sie die Tat als Ausdruck, also ist ein Zitat von der Richterin, eines extremen Besitzanspruchsdenken bezeichnet. Dass die Frau dabei nicht gestorben ist bei dieser Tat, ist laut dem Urteil auch nur glücklichen Umständen zu verdanken, nämlich dass die Polizisten aufgetaucht sind, ne, wegen anderen Dingen. Ne. Die sind ja wegen des Suizids eigentlich dahin. Hätte die weiter da gelegen mit dem Lungenödem, wäre sie ja wahrscheinlich tot gewesen nachher. Und und dieser Besitzanspruch, was Frau Harter erwähnt hat, von Männern gegenüber Frauen, ist eine der Haupterklärungen von struktureller, geschlechtsspezifischer Gewalt auch von Männern an Frauen. Und auch die Situation, dass der Täter die Frau töten will, nachdem diese ihn verlassen hat oder verlassen wollte, das ist typisch bei jeder Beschreibung eines Femizids. Und deswegen hat die Richterin auch genau diese Worte gewählt, ja.
Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, auch von Gewalt in Beziehungen konkret gegen Frauen betroffen seid, dann gibt es verschiedene Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt. Es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das ist rund um die Uhr verfügbar. In Trier gibt es zum Beispiel den Frauennotruf. Und wenn ihr Suizidgedanken habt oder jemanden kennt, der Suizidgedanken habt oder euch Sorgen macht, könnt ihr euch auch an verschiedene Anlaufstellen wenden. Es gibt zum Beispiel die Telefonseelsorge, auch die ist 24 Stunden erreichbar.
Ein 44-Jähriger versucht, seine Ex-Freundin zu ermorden und flüchtet in die Niederlande. Doch die Frau überlebt und ihr Angreifer wird geschnappt und verurteilt. Danke dir, Christian, für die Infos.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich wieder sehr gern mit euch zusammengesetzt.
Mehr zum Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.